Hallo und herzlich willkommen zu Luft nach oben, dem Beatmungspodcast. Ich bin Romina.
Und ich bin Georg.
Zum Start machen wir wie immer einen kurzen Rückblick. In der letzten Folge ging es um das Tidalvolumen und darum, wie entscheidend kleine Anpassungen gerade beim ARDS sein können. In dem Zusammenhang haben wir uns auch das ARDS Network Trial zum Tidalvolumen angeschaut aus dem Jahr 2000. Und darin haben wir gesehen, dass die bekannten 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht zwar ein guter Richtwert sind, aber eben keine Einheitslösung für alle darstellen. Stattdessen bewegen wir uns heute eher in einem Spektrum von 4 bis 8 Millilitern pro Kilogramm Körpergewicht, immer mit dem Anspruch, die Lunge möglichst schonend zu ventilieren. Und ein zentraler Punkt war auch, die Beatmung sollte sich zunehmend an der einzelnen Patientin oder dem einzelnen Patienten orientieren, also individueller werden. Und entscheidend für unsere Einstellung ist nicht das Körpergewicht auf der Waage, sondern die tatsächliche Lungengröße. Und die hängt vor allem von der Körpergröße ab. Und wenn wir schon dabei sind, wie wir die Beatmung möglichst lungenschonend gestalten können, dann fehlt noch ein ganz entscheidender Baustein. Und ja, der Titel ist vielleicht ein kleines Wortspiel, aber keine Sorge, es bleibt wissenschaftlich. Willkommen zur Piepshow. Heute geht es also um den Piep und zwar ganz konkret im Kontext des ARDS. Denn gerade hier spielt der Piep eine zentrale Rolle. Er hilft uns, Alveolen offen zu halten, Atelektasen zu vermeiden und die Lunge insgesamt stabiler zu ventilieren. Aber wie beim Tidalvolumen gilt auch hier, der eine richtige Wert für alle existiert wahrscheinlich nicht. Wie viel Piep beim ARDS sinnvoll ist, welche Strategien es gibt und warum Individualisierung auch hier immer wichtiger wird, genau das schauen wir uns heute genauer an. Und wenn wir über den Piep beim ARDS sprechen, dann lohnt sich auch hier ein kurzer Blick zurück. Ein ganz zentraler Meilenstein beim ARDS war das Piep-Trial aus dem Jahr 2004. Hier wurde der Piep im Wesentlichen anhand der Oxygenierung eingestellt und daraus sind die bekannten Low-Piep- und High-Piep-Tabellen entstanden, die viele wahrscheinlich von euch aus dem klinischen Alltag kennen.
Ja, diese Studie lohnt sich genauer anzuschauen. Die zweite Arbeit des amerikanischen ARDS Network und genauso ist es. Man hat hier Low Piep und High Piep miteinander verglichen und hat dann eine Tabelle bestimmt und hat gesagt, also für ein gewisses Oxygenierungsziel und eine gewisse FiO2 kombiniere ich mit einem bestimmten Piepwert. Und dort hat man eben zwei verschiedene Tabellen gebildet, eine Low Piep und eine High Piep Strategie. An dieser Arbeit gibt es, auch wenn sie sehr sauber durchgeführt worden ist, eine ganze Menge Kritik. Ein wissenschaftlicher Kritikpunkt ist, man hat die High-Piep-Strategie zwischendurch verändert. Also man hat eigentlich nicht zwei Strategien, sondern drei miteinander verglichen. Ein bisschen hat man sie verändert. Also das ist natürlich wissenschaftlich höchst fragwürdig, aber was hat man so gemacht? Man kann es klar sagen, was rauskam, gar nichts. Also keinerlei Unterschied in der Überlebensrate. Und jetzt kann man natürlich den Schluss ziehen, naja, das ist auch egal, welchen Piep wir einstellen. Das wäre so der erste einfach strukturierte Schluss sozusagen, den man ziehen darf. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich mit der Arbeit selbst noch ein bisschen auseinanderzusetzen. Also ein wesentlicher Kritikpunkt ist, dass man relativ niedrige Piepwerte verwendet hat. Man hat im Mittel um die 8 Millibar versus 13 Millibar miteinander verglichen. Das sind beides jetzt nicht so ganz exorbitant hohe Piepwerte. Vielleicht war der Unterschied zwischen beiden mittleren Piepwerten vielleicht einfach zu gering. Der zweite wesentliche Kritikpunkt, der zielt direkt auf unsere klinische Praxis. Man nimmt die Oxygenierung sozusagen als Einstellparameter für den Piep. Das machen wir wahrscheinlich alle so, weil die Oxygenierung sofort per PGA oder per Sättigung zugänglich ist. Aber es ist nicht die allerschlauste Strategie, weil es mit dem Rekrutierungsgrad der Lunge nichts zu tun hat.
Aber kann ich nicht an einem besser werdenden PO2 schon auch darauf rückschließen, dass auch mehr Alveolen rekrutiert wurden?
Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Das Problem ist ja, wir haben die Hämodynamik als Blackbox dazwischen. Also wenn wir an dem Piep sozusagen an den Piepknopf nach rechts drehen, dann übersetzt sich das ja nicht sofort in Oxygenierung, sondern wir haben die Hämodynamik dazwischen. Es gibt eine uralte Arbeit von Danska aus 1980, die hat uns damals schon erklärt, dass ja der Piepknopf Auswirkungen auf das Herzteilvolumen hat. Das sehen wir ja als hämodynamische Nebenwirkung von Piep, sehen wir das ja dauernd. Wenn wir den Piep kräftig hochdrehen, dann geht das Herzteilvolumen in der Regel runter und das wird ja als Nebenwirkung von Piep sozusagen beachtet auch. So, wenn jetzt das Selbstzahlvolumen runtergeht, dann wird die Effektivität des Euler-Lilly-Strands besser, weil die pulmonalen Arteriolen relativ schwach sind sozusagen. Die können sich gegen ein hohes Herzzahlvolumen nicht wehren, gegen niedriges Herzzahlvolumen aber schon. Das heißt, je niedriger das Herzzahlvolumen ist, desto besser ist die Oxygenierung, einfach weil die HPV, der Euler-Lilly-Strand, besser funktioniert. Weiter durchgedacht bedeutet das letztendlich, dass wir aus einer Verbesserung der Oxygenierung nicht zwingend schließen können, dass die Lunge rekrutiert worden ist. Es könnte sein, dass einfach nur das Herzzahlvolumen runtergegangen ist. Das heißt, dieser Schluss, so suggestiv der in der klinischen Praxis auch ist, wir drehen am Piep, PO2 wird besser, heißt das noch lange nicht, dass rekrutiert worden ist.
Ich muss ganz kurz einhaken, weil HPV, da sprechen wir jetzt nicht vom humanen Papillomavirus, sondern von der hypoxischen pulmonalen Vasokonstriktion. Nur nochmal für alle, die sich kurz gewundert haben, wie ich auch.
Okay. Ja, völlig
ich
richtig.
Ich denke, ist klar jetzt, oder?
Hypoxische pulmonale Vasokonstriktion, genau.
Immer ja. Vorsicht mit den Abkürzungen.
Ja, ich werde es beachten. Okay. Sehr wohl. Gut, also das heißt, die Oxygenierung ist eben ungeeignet als Einstellparameter für die Lunge, wenn wir auf Rekrutierung zielen. Ja, das ist das Problem. Natürlich können wir an den Piepknopf drehen, um den Patienten aus der Hypoxie rauszuholen. Klar, keine Frage. Aber wir dürfen nicht schließen, PO2 ist besser, also Lunge besser rekrutiert, also sanfter beatmet oder so. Das geht einfach nicht. Das ist das Problem an der Sache. Und das erklärt auch, warum dieser Parameter Oxygenierung so problematisch ist, auch für alle weiteren Interventionen, die man sonst so macht.
Okay, und vielleicht kann man daneben noch sagen, dass auch ein wichtiger Kritikpunkt an dem Trial ist, dass eine echte Individualisierung anhand der Lungenphysiologie ebenfalls in den Konzepten eigentlich gar nicht stattgefunden hat.
Ja, und dann anhand der Physiognomie auch. Ja, der 120-Kilo-Mann hat je nach Tabelle denselben Piep gekriegt wie die 50-Kilogramm-Patientin. Genau, auch das ist nicht gut, ja.
Und am Ende zeigte sich ja dann auch, wie du bereits erwähnt hattest, dass es auch keinen klaren Unterschied in der Letalität zwischen den Gruppen gab, zwischen den Piepgruppen.
Genau, da kam einfach nichts raus bei der Studie, ja.
Spätere Meta-Analysen allerdings deuten darauf hin, dass ein höherer Piep bei schwerem ARDS aber möglicherweise einen Vorteil haben könnte. Die Datenlage ist insgesamt aber unsicher. Oder?
Ja, so kann man sagen. Also Meta-Analysen macht man ja immer dran. Wenn aus Einzelstudien nichts rauskommt, dann versucht man da zu poolen und dann doch irgendwas rauszurechnen. Das ist beim Piep auch ein bisschen gelungen. Allerdings ist das eben schwach und das ist auch schwierig, weil die Studien ja ganz unterschiedliche Strategien verwendet haben, um den Piep einzustellen. Also die Daten in einen Topf zu schmeißen, ist gar nicht so einfach. Deswegen ist es nicht richtig gut nachgewiesen, dass höhere Piepwerte etwas zu den Überlebenschancen unserer Patienten beitragen. Das ist einfach so. Das mag an den Schwierigkeiten liegen, an den Strategien der Piep-Einstellung. Es liegt aber vielleicht auch noch an einem anderen Aspekt, den Gattinoni schon 2006 aufgebracht hat. Er hat da eine wegweisende Arbeit publiziert und hat sich für die Frage interessiert, wie gut sind die Lungen von ARDS-Patienten rekrutierbar? Und hat postuliert, dass es Unterschiede da gibt zwischen den Patienten, vielleicht je nach Ätiologie des ARDS oder was auch immer. Und was er gemacht hat, er hat Patienten ins CT geschoben. Das war so eine seiner Hauptbeschäftigungen. Er hat ganz viele Menschen ins CT gelegt bei verschiedenen statischen Drücken. Das heißt, er hat bestimmte statische Drücke in den Atemweg eingebracht und dann ein CT gefahren, dann den nächsten statischen Druck und dann wieder ein CT und nochmal einen statischen Druck. Und hat herausgefunden, dass die Lungen mancher Patienten besser rekrutierbar sind als andere. Darauf will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, sondern was er auch herausgefunden hat, dass etwa 20-30% des Lungengewebes in der gesamten Population überhaupt nicht rekrutierbar war durch höchste Piepwerte bis zu 45 Millibar. Das ist auch total plausibel, wenn man sich die CT-Schnitte vor Augen führt, wo ja bei einem ARDS die dorsalen Lungenabschnitte in der Regel atelektatisch sind, voll Eiter, voll Zellschrott von sowas. Praktisch egal, wie viel Druck ich da aufbringe, kriege ich diese Alveolen nicht auf. Ja, das kriegt man mit Piep nicht hin. Und daher wundert es auch nicht, dass manche sagen, naja, wenn wir höhere Piepwerte einstellen, dann verschieben wir vielleicht die Zone, in der die Lunge auf und zugeht, die Alveolen auf und zugehen, aber wir verschieben sie vielleicht ein bisschen nach dorsal, aber wir ändern nichts an dem Grundproblem. Wir ändern nichts an dem Grundproblem des Artelektraumas und wir ändern auch nichts an dem Grundproblem, dass die artelektatischen dorsalen Lungenabschnitte eben nicht aufgehen, nicht am Spiel beteiligt werden. Das ist also ein gewaltiges Fragezeichen hinter PEEP als Rekrutierungsstrategie oder als Rekrutierungsmethode.
Wenn sich auch ein hoher PEEP jetzt nicht optimal zur Rekrutierung eignet, wäre denn die Bauchlage eine Alternative, um die Alveolen zu rekrutieren?
Eine Bauchlage ist eine sehr gute Alternative, vielleicht sogar die einzige Alternative, um diese dorsalen Artelektasen aufzukriegen. Genau das ist der Punkt. Das geht eben mit hohen PEEP-Werten, praktisch egal wie hoch sie sind, geht das eben nicht vernünftig.
Na gut, jetzt haben wir viel gehört schon zum PEEP. Allerdings brauchen wir ja auch so ein bisschen einen klinischen Leitfaden. Also wir brauchen ja schon irgendeine Idee, wie wir den PEEP für den Patienten gut einstellen können. Und dafür haben wir auch eine S3-Leitlinie für die invasive Beatmung beim ARDS. Und da gibt es die ARDS-Network-Tabellen, einmal die Niedrig-PEEP-Tabelle und die wird empfohlen bei mildem bis mittlerem ARDS und dann die Hoch-PEEP-Tabelle bei schwerem ARDS. Was hältst du davon?
Ehrlich gesagt nicht so richtig viel. Ich weiß, dass es in der Leitlinie steht und natürlich Respekt vor der Leitlinienkommission, aber so richtig überzeugend ist das Konzept nicht, weil die Idee dieser PEEP-Tabelle, dieser FiO2-PEEP-Tabelle ist ja, dass man den PEEP anpasst an den FiO2-Bedarf des Patienten. Und dass man jetzt zwei verschiedene Strategien, also zwei verschiedene Tabellen benutzen sollte für verschiedene Schweregrade des ADS, finde ich schon so ein bisschen schwer erträglich. Also das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Für mich zeigt das eher, dass man es eigentlich nicht so richtig weiß, wie man es machen soll. Beziehungsweise, dass eben die Oxygenierung nichts taugt als Hilfe zur Einstellung des PEEP. Das steht jetzt mal so da drin, das wird so empfohlen. Aber ich finde es nicht richtig überzeugend. Wir müssen letztendlich die PEEP-Einstellung auf eine andere Basis stellen, die eben nicht Oxygenierung heißt. Wir müssen es individuell machen. Und das ist die Schwierigkeit, die wir momentan haben. Aber dafür gibt es noch keine Patientlösung. Das muss man einfach ehrlich erklären.
Naja, jetzt bleiben wir aber immer noch bei der großen Frage, wie individualisieren? Und wie sieht es denn eigentlich mit Bildgebung aus? Könnten wir nicht irgendwie so abschätzen, wie gesund die Lunge noch oder wie krank die Lunge ist und danach dann den PEEP einstellen?
Ja, das ist im Prinzip eine sehr gute Idee. Problem ist nur, wir können den Patienten ja nicht dauernd ins CT legen. Das ist logistisch nicht möglich. Das geht auch wegen der Strahlenbelastung nicht, vor allem bei jungen Patienten. Eine Möglichkeit ist die EET, die Elektroimpedanztomographie. Ich sollte ja Abkürzung vorsichtig sein.
Unbedingt.
Ja, die Elektroimpedanztomographie ist ja nicht invasiv, ist eine super Methode, weil sie eine sehr gute zeitliche Auflösung hat, aber keine gute räumliche Auflösung. Aber wie auch immer, haben Somhorst und Kollegen gemacht bei Covid-Patienten und die haben herausgefunden, dass der PEEP, den man anhand der Elektroimpedanztomographie einstellt, sich um bis zu 10 Millibar von dem PEEP nach Oxygenierung unterscheidet. Und zwar in beide Richtungen, also beim einzelnen Patienten. Einmal hat die Elektroimpedanztomographie 10 Millibar PEEP mehr oder 10 Millibar PEEP weniger oder irgendwas dazwischen empfohlen. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass wir darüber weiter nachdenken sollten. Und vielleicht ist die Elektroimpedanztomographie die Methode dafür, das wissen wir aber noch nicht. Aber es ist eine erste Untersuchung, die in diese Richtung weist.
Okay, also die Frage der Individualisierung ist noch nicht so ganz geklärt. Wie wird es denn am Ende machen? Weil auch die Bildgebung ist im Prinzip noch nicht etabliert. Das heißt, damit kommen wir zur nächsten spannenden Frage. Was bedeutet es denn jetzt für unseren klinischen Alltag? Also was könnte ein pragmatischer Ansatz sein für uns?
Ja, ich komme jetzt hier erstaunlicherweise doch nochmal mit der Oxygenierung. Die Oxygenierung ist ein Parameter, der uns hilft, die Krankheitsschwere einzuschätzen. Wir setzen ja die Oxygenierung, also den Horowitz-Quotienten ein, um abzuschätzen, wie schwer das ARDS ist. Und das eignet sich vielleicht auch für die Frage, wie hoch der PEEP sein sollte. Nicht jetzt diese strikte Zuordnung, so und so viel FiO2 bedeutet so und so viel PEEP. Aber wenn ich halt einen Horowitz von 80 habe, dann habe ich eben ein schweres ARDS und brauche höhere PEEP-Werte. Also nicht als Zielparameter, aber als Indikator für die Krankheitsschwere schon wertvoll. Ein Punkt. Der zweite Punkt ist die Physiognomie des Patienten. Es macht natürlich einen Riesenunterschied, ob ich einen Säugling vor mir habe oder eine kleine Patientin, die vielleicht 50 Kilogramm wiegt, oder einen kräftigen 2-Meter-Mann, der auch was auf den Rippen hat und dann einfach schon von daher höhere Piepwerte braucht. Also die Physiognomie des Patienten muss unbedingt beachtet werden.
Und neben der Physiognomie auch die Physiologie. Also wie sieht die Lunge eigentlich aus? Ist sie eher nass, also geprägt von einem Ödem oder Konsolidierung? Und das können wir ganz gut abschätzen wieder mit unserer klinischen Untersuchung. Also einfach mal das Stethoskop in die Hand nehmen, eine Flüssigkeitsbilanz machen oder eben auch das Röntgenthorax einsetzen. Wenn die Lunge noch nass ist, spricht vieles dafür, eher höhere Piepwerte einzusetzen, um möglichst viele Alveolen offen zu halten.
Wir sollten aber immer daran denken, selbst mit sehr hohen Piepwerten kriegen wir die dorsalen Atelektasen nicht auf. Das ist unrealistisch.
Und genau hier kommt dann eine andere Maßnahme ins Spiel, die auch leitliniengestützt empfohlen wird. Im Zweifel lieber frühzeitig an die Bauchlage denken. Damit können wir häufig deutlich effektiver rekrutieren als allein über den Piep. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Piep-Show angekommen. Und was nehmen wir daraus mit? Piep ist ein wichtiger Baustein, aber eben kein isolierter Parameter. Die Einstellung sollte sich nicht nur an Zahlen orientieren, sondern immer an der individuellen Situation der Lunge. Und genau diese Individualisierung bleibt eine der großen Herausforderungen, wie wir gehört haben, in der Beatmungstherapie beim ARDS. Die Oxygenierung hilft uns, die Schwere des ARDS einzuschätzen, taugt aber nur bedingt zur Steuerung des Piep. Entscheidend ist die Physiologie der Lunge, also ist sie rekrutierbar, ist sie nass. Mehr Piep kann sinnvoll sein, aber er löst eben nicht jedes Problem. Und gerade bei dorsalen Atelektasen gilt oft, Lagerung schlägt Druck. Und damit sind wir auch schon bei unserer nächsten Folge, die ganz spannend wird. Da sehen wir uns nämlich wieder in Konstanz auf dem COSI und dort werden wir eine Live-Folge aufnehmen. Von daher wird es für alle spannend, nicht nur für uns, sondern auch für euch, die zuhören. Wir freuen uns auf euch und bedanken uns wie immer fürs Zuhören und nicht vergessen, immer schön weiteratmen.